Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Britta Bürger. Heute ist Nancy Morales bei uns im Gespräch, eine Argentinierin mit Wahlheimat Erlangen, Tangotänzerin und Aktivistin. Wir werden vor allem darüber sprechen, welche Auswirkungen die argentinische Militärdiktatur auf ihr Leben hatte und noch immer hat, denn der Vater von Nancy Morales gehörte zu den Tätern. Aber erstmal begrüße ich Sie, Frau Morales, in einem Studio in Nürnberg. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Burger.
Sind Sie als Jugendliche, als junge Frau in Argentinien mit dem Tango aufgewachsen?
Nein, dieser Tanz gehörte zu meinen großen Eltern, auch nicht die Elterngeneration. Ich habe mit 23 angefangen, Tango zu tanzen. Und der Grund war, weil ich die Tango-Lyrik entdeckt habe in einem Seminarkurs für Romanistik über argentinische Literatur in den 20er Jahren.
Sehr spät haben Sie also angefangen, Tango zu tanzen. Da werden wir später noch drauf zurückkommen. Ich habe da jetzt aber das so verstanden, dass eben während der Militärdiktatur kein Tango getanzt wurde. Deshalb sagen Sie, das war der Tanz Ihrer Großeltern.
Ganz genau. Also es wurde kaum getanzt mehr, weil es nicht mehr, kann man sagen, im Trend war. Massiv wurde der Tango bis Mitte der 50er Jahre getanzt.
Aber es war nicht verboten.
Einige Tango-Texte wurden verboten, aber der Tanz nicht.
Deutschlandfunk Kultur, heute im Gespräch mit der Argentinierin Nancy Morales. Sie ist Mitte 50 und mittendrin in der Aufarbeitung ihrer Familiengeschichte, der Auseinandersetzung mit ihrem inzwischen verstorbenen Vater Enrique Morales, war während der argentinischen Militärdiktatur verantwortlich für eines der berüchtigten Folterlager, Frau Morales. Wo in Argentinien sind Sie aufgewachsen?
Ich bin in der Provinz Jujuy aufgewachsen und meine Eltern haben sich, als ich 8 Monate alt war, getrennt. Und mein Vater hat in eine andere Stadt gelebt, nicht in der Hauptstadt von Jujuy. Diese Stadt heißt San Pedro und dort war er Hauptkommissar von der Polizeirevier in dieser Stadt.
Wie hat das angefangen, dass Sie wissen wollten, was in Ihrer Familie wirklich vor sich gegangen ist in dieser Zeit, dass Sie genau wissen wollten, inwieweit sich Ihr Vater als Polizeikommissar während der Militärdiktatur schuldig gemacht hat?
Das kommt in der Demokratie, dass ich mehr wissen wollte, was er getan hat. Aber leider konnte ich niemanden fragen.
Warum nicht?
Weil er hat immer das geschwiegen und meine Familie, väterliche Seite auch.
Wie haben Sie dann nach der Wahrheit gesucht?
Das Konkrete ist, dass mit 13 auf einem Familienfest wurde mir eine Frau vorgestellt, die 18 Jahre alt war, als Freundin meines Vaters. Und in einem Moment von diesem Fest, diese Frau hat mir erzählt, ich habe sie einfach gefragt, wo hat sie ihn kennengelernt. Und dann hat sie mir von ihrer Begegnung erzählt. Sie war mit Freunden. Nach einem Fest wurden 4 Personen festgenommen und zum Polizeirevier verschleppt. Diese Polizeirevier hatte 2 Funktionen. Eine war eine ganz normale Polizeirevier und andererseits war ein Geheimgefängnis. Und dort wurde sie an mehreren Tagen gefoltert. Und einige von diesen Männern, die sie gefoltert haben, waren auch auf diesem Fest. Und sie hat auch bei einer Polizistin gewohnt. Und das war für mich schon eine Seite sehr hart, ihre Geschichte. Aber andere Seite, das war mir alles unklar, warum alles das passieren konnte.
Wir kommen auf diese Geschichte später nochmal zurück. Das Brutale daran ist ja, dass diese Frau mit ihrem Vater liiert war und auch von ihrem Vater ein Kind bekommen hat später.
Ja, ganz genau.
Und dass sie darüber auf die Spur gekommen sind, dass ihr Vater ein Täter war. Was wissen Sie heute über die Verantwortung, über die Taten Ihres Vaters? Was für Befehle hat er erteilt? Wie viel Macht hatte er?
Er hatte sehr viel Macht. weil er war zuständig für diese Polizeirevier und hat parallel auch für einen Zuckerunternehmer gearbeitet. Ledesma heißt diese Firma. Und im Moment läuft ein Prozess gegen diese Firma. Das war im Juli 1976. Es gab mehrere Male Stromausfall. Und als das Licht wieder kam, man schätzt, wurden ca. 300 Personen verschleppt.
Und insgesamt sind es bis heute an die 30.000 Verschwundene.
Ganz genau.
Ihr Vater ist ja schon vor 10 Jahren gestorben. Er ist nie verurteilt worden. Jetzt sagen Sie, die Familie hat Sie bei der Aufdeckung, bei der Aufklärung nicht unterstützt. Was ist das, ein dunkles Familiengeheimnis?
Ja, seitdem ich diesen Kontakt vor so vielen Jahren, 42 Jahre mit dieser Frau hatte, diese Jenny, die damals 3-mal in meinem Leben gesehen habe. Ich habe immer bei der Familie gefragt. Nach wenigen Monaten habe ich von ihr nicht mehr gehört. Und es wurde mir gesagt, dass sie einfach weggegangen ist und das Kind in Adoption gegeben hat.
Sie haben gesagt, Ihre Familie hat Sie nicht bei der Aufdeckung unterstützt. Warum nicht?
Ich glaube heute, weil sie denken, dass was mein Vater getan hat, und nicht nur mein Vater, sondern sein Bruder, mein Onkel Arturo, Arturo Morales, das war das Richtige, das, was sie gedacht haben. Dass sie Terroristen verschleppt und ermordet haben.
Konnten Sie dagegen argumentieren?
Nein, weil es gibt nur Schweigen.
Sie haben sich zuerst bei Facebook, dann auch vor Ort einer Gruppe angeschlossen, einer Gruppe von Täterkindern. Ist das eine Art Selbsthilfegruppe oder geht das darüber hinaus?
Es geht darüber hinaus. Wir wollen nicht nur bei der Narrative und die individuelle Geschichten bleiben, sondern wollen wir was Konkretes erreichen. Eines zum Beispiel, dass wir in den Fällen von Mitgliedern, die wissen, was ihre Eltern getan haben, sie können als Zeugen auftreten.
In noch laufenden Prozessen.
Ja, es gibt zum Beispiel einen Fall, das ist von einem Anwalt, Pablo Werner. Sein Vater ist Anästhesist oder war Anästhesist. Ich glaube, das sind sehr bekannte Fälle, die Opfer, die von Flugzeugen in Meer geworfen wurden.
Also Regimegegner, die aus dem Weg geräumt werden sollten, wurden betäubt und aus Flugzeugen abgeworfen.
Ja, und der Vater von Pablo Werner hat innerhalb von der Familie von seinen Aktivitäten erzählt. Aber bis jetzt wurde nicht, weil es gibt keine Zeugen. Niemand überlebt hat.
Ja. Was gab den Impuls, bei Ihnen öffentlich über diese Dinge zu sprechen?
Bis März dieses Jahr wurden vor Gericht die 6 Polizisten angeklagt, die in der Hauptrevier, wo mein Vater der Chef war, angeklagt. Und eine von diesen Angeklagten ist ein Bruder von ihm. Dieser Bruder hat im März dieses Jahr 14 Jahre als Beihilfe zum Mord verurteilt. Und in diesem Prozess war auch als Opfer und Zeugin Jenny, diese Frau, die ich, als ich 13 Jahre alt, kennengelernt habe.
Und meine Frage war, warum Sie dann angefangen haben, öffentlich darüber zu sprechen?
Weil im November letztes Jahr waren die letzten Sitzungen von diesem Prozess. Und ich habe indirekt von Verwandten gehört, dass diese Zeugin wurde nicht ernst genommen. Das ist ein Grund, warum ich wollte sie zum Teil schützen. Und das andere ist, dass ich war schon Mitglied von unserer Gruppe in Buenos Aires. Ich hatte die Hoffnung, dass noch mein Onkel erzählen konnte, wo die Leute, die ohne Name begraben wurden, die verschwunden, dass er etwas erzählt.
Hat er?
Nein.
Nancy Morales und ihre persönliche Aufarbeitung der argentinischen Militärdiktatur. Unser Thema heute im Gespräch. Auf den Militärputsch im März 1976 folgten 8 Jahre Militärdiktatur. Das waren Ihre Jugendjahre, Frau Morales, zwischen 13 und 21. Sie haben schon erzählt, dass Ihr Vater damals Oberkommissar des örtlichen Polizeireviers in San Pedro war. Inoffiziell, also auch illegal, war er verantwortlich für das dort eingerichtete Foltergefängnis. Was haben Sie denn damals von seiner Arbeit, ich weiß nicht, wie ich das anders nennen soll, von seiner Arbeit mitbekommen?
Ich habe in diesem Moment nicht so später, viele Jahre später habe ich Sachen entdeckt, die nicht normal waren, ne, in Anführungszeichen.
Zum Beispiel?
Er hat mir einmal ein kleines Radio geschenkt. Aber das war ein gebrauchtes Gerät. Und dann hat er meine Mutter erzählt, dass er hat bei einer Durchsuchung gefunden. Das sind sehr bekannt, diese Aktivitäten auch.
Wie oft haben Sie Ihren Vater gesehen?
Oh, einmal im Monat, alle 2 Monate. Manchmal habe ich bei seiner Arbeit besucht. Einmal habe ich gesehen, an einer Wand standen viele Leute, die konnten nicht nach vorne sehen, weil sie hatten so starke Lampen vor den Augen.
Scheinwerfer?
Scheinwerfer, ja.
Die waren dort zum Verhör?
Ja. Er hatte auch zu Hause einen Koffer, wo er sich maskieren konnte, dass er nicht direkt erkannt sein konnte.
Erkennbar.
Er war nicht erkennbar.
War er immer bewaffnet?
Ja.
Sind das Bilder, die ihn immer präsent waren?
Ja, schon beim Schlafen hatte er auf seinem Nachttisch, gab es immer einen Revolver.
Sie haben vorhin schon von dieser Jenny erzählt, einer Frau, die Sie als 13-Jährige kennengelernt haben, die Ihnen vorgestellt wurde als die neue Freundin Ihres Vaters, die ein Kind von Ihrem Vater bekommen hat, aber vorher anscheinend von Ihrem Vater oder seinen Kollegen gefoltert wurde. Wie haben Sie diese Geschichte damals verkraftet? Mit wem konnten Sie darüber sprechen?
Ich habe niemandem erzählt. Ich konnte niemandem erzählen. Es war für mich schon grausam, weil sie hat mir nicht nur erzählt, sondern hat sie mir ihre Brust gezeigt.
Was war da? Verletzungen, oder?
Das waren von dieser Elektroschock. Und sie wurde so brutal gefoltert, dass sie ins Krankenhaus gebracht wurde. Und nach dem Krankenhaus hat sie mir erzählt, mein Vater wollte ihr helfen. Und das war der Grund, warum hat für sie eine Unterkunft organisiert bei einem Polizisten und einen Job im Krankenhaus.
Haben Sie Ihren Vater jemals dazu befragt?
Ich habe mehrere Male ihn gefragt, aber er wollte mich nicht antworten. Und mit 19 habe ich ihn nochmal gefragt und er hat nur gelacht. Ich konnte nicht mehr das ertragen, diese Schweigen. Und ich habe ihm geschrien, dass er ein Mörder war. Er hat mich in diesem Moment bestätigt, dass er war sehr stolz, alles, was er während dieser Zeit getan hat. Und er hatte kein Problem, das zu wiederholen. Und diese Diskussion hat uns 12 Jahre so getrennt, aber ich habe keine Antwort bekommen.
Haben Sie später nach dieser Frau gesucht?
Ich habe sie gesucht. Es gab schon in Buenos Aires, es gab so Listen mit Verschwundenen. Ihr Name war nicht dort. Ich dachte, wahrscheinlich hat sie einen falschen Namen. Und vor 10 Jahren, 2008, ist mein Vater gestorben. Nachdem ich diese Nachricht bekommen habe, habe ich eine Schwester von ihm angerufen und sie hat mir weiter andere Telefonnummern von Halbgeschwistern gegeben. Und eine von diesen Telefonnummern war von einem Jungen namens Luis. Und ich hatte damals nicht von ihm gehört, als ich fragte, wer ist dieser Luis? Luis, er ist der Sohn von Jenny.
Und so sind Sie wieder zu dieser Frau gekommen?
Ja, und lebte in Jujuy. Das heißt, in diese vielen Jahre wahrscheinlich haben wir uns ein paar Mal durch die Straße so begegnet. Wir haben uns getroffen in einem Café und sie hat mir dasselbe geschildert wie damals. Dann habe ich sie gefragt, ob für sie klar war, dass sie ein Opfer war von diesem Polizeirevier. Und sie hatte ein Problem. Sie hat gesagt, dass sie hatte das Gefühl, dass niemand konnte sie ernst nehmen, wenn sie auch ein Kind mit einem Täter, mit Enrique Morales, bekommen hat.
Wenn der Vater Täter war, Nancy Morales erzählt uns heute ihre Geschichte hier im Deutschlandfunk Kultur. Was bedeutet es für eine Gesellschaft wie die argentinische, dass viele Täter aus der Zeit der Militärdiktatur nie verurteilt worden sind? Auch das ist eine Frage, die Sie, Nancy Morales, umtreibt. Warum leben noch immer Täter straffrei, obwohl ihre Verbrechen bekannt sind?
Weil sie schweigen, weil es nie so einfach ist, wie in diesem Fall von Jenny. Viele Opfer fühlen sich nicht in der Lage, diese Täter anzuzeigen.
Gut, aber ist der einzige Grund, warum viele Täter nicht verurteilt werden, dass sie niemand anzeigt?
Das Problem, es geht um sie, um beweisen zu können. Zum Beispiel, dass Jenny als Zeugin aufgetreten ist. Sie konnte auch beweisen, dass andere Frauen auch gleichzeitig in diesem Gefängnis waren und auch gefoltert und noch dazu vergewaltigt wurden. Und viele können sie nicht, ihre Peiniger, erkennen, weil sie die Augen verbunden hatten.
Wir haben vorhin schon über die Gruppe von Täterkindern gesprochen, der Sie sich angeschlossen haben. Die hat gerade eine Tagung organisiert, an der Sie teilgenommen haben in Argentinien. Und dort waren diesmal nicht nur die Kinder von Tätern, sondern auch Opfergruppen und Angehörige von Verschwundenen. Wie schwer ist das, Frau Morales, als Täterkind mit Opfern oder deren Angehörigen zu sprechen?
Da wir eine kritische Stellungnahme oder schon eine Position gegenüber unseren Vätern haben, es ist für uns möglich, in Kontakt mit anderen Menschengruppen in Argentinien zu bleiben oder akzeptiert zu werden. Wie zum Beispiel Mutter, Großmutter von Verschwundenen, Kinder von Verschwundenen, ehemalige politische Gefangene.
Können Sie ein Beispiel geben, was Sie da für Begegnungen gemacht haben? Ein Beispiel für eine Begegnung, die Ihnen besonders nahe gegangen ist?
Wie die Gruppe sich gebildet hat vor 1,5 Jahren. Es hatte den Grund, dass die jetzige Regierung wollte die Strafe halbieren von den Verurteilten. Und es wurden viele Interviews gemacht von Täterkindern. Und so bin ich in Kontakt mit dieser Gruppe gekommen. Und sie sind bei verschiedenen Demos letztes Jahr auch mit einem Transparent als Kindertäter demonstriert. Wir haben das gleiche Ziel wie all die anderen Menschenrechtsorganisationen in Argentinien.
Kämpfen also gemeinsam dafür.
Für die Wahrheit, für die Gerechtigkeit und dass sowas sich nie wieder wiederholt.
Es gab ein Gesetz, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, dass man nicht gegen Familienmitglieder aussagen darf. Existiert das noch?
Ja.
Auch das macht es ja dann besonders schwer.
Das ist, was wir auch politisch erreichen wollen, dass in Fällen von Menschenrechtsverletzungen wir als Zeugen treten können.
Welche politischen Motive stecken denn dahinter, die weitere Aufarbeitung so schwer zu machen?
Viele Beweise, um einen Täter vor Gericht zu bringen, es ist sehr komplex. Es gibt keine Liste, keine Daten, wo man suchen kann. Aber ohne viele Erwartungen in unserer Gesellschaft zu erwecken, wir wissen innerhalb von unserer Familie, einige haben schon Informationen. Zum Beispiel in dem Fall von diesem Anästhesist.
Ja, aber er darf nicht gegen seinen Vater aussagen.
Ja.
Sie leben seit knapp 30 Jahren in Deutschland. Frau Morales, hat sich Ihr Blick auf diese Zeit in Argentinien eigentlich auch noch mal dadurch geschärft, dass Sie hier leben und sehen, wie man hier zum Beispiel mit der Aufarbeitung des Holocaust umgeht?
Das Erste, was ich letztes Jahr gemacht habe, nachdem ich in Kontakt mit meiner Gruppe in Buenos Aires war, ich habe mich auch gefragt, was haben auch hier die Nazi-Kinder und oder Täterkinder oder die Enkel aufgearbeitet. Und ich bin zur Bibliothek in der Stadtbücherei in Erlangen gegangen und nach Büchern gesucht. Und so bin ich zu Alexandra Senft. Für mich ist ein sehr wichtiges Buch, Der lange Schatten der Täter. In diesem Buch, es werden nicht nur Geschichten oder Leute interviewt, deren Eltern oder Großeltern Täter waren, sondern auch, wie sie zu diesem Thema gegangen ist, mit diesen Geheimnissen, mit denen wir in Argentinien auch als Täterkinder viel zu leiden hatten.
Alexandra Senft, Lange Schatten der Täter, heißt dieses Buch, über das Nancy Morales gerade gesprochen hat. In Erlangen arbeiten Sie als Tango-Lehrerin. Wie haben Sie, Nancy Morales, den Weg zum Tango gefunden?
Das war ein reiner Zufall. In Buenos Aires war durch die Literatur, zu den Tango-Lyrik, ich bin zu den Tanz gekommen. Das war der Tanz von meinen Großeltern. Und nach einer langen Pause habe ich mit meinem Mann 1995 in Erlangen mit einer Gruppe von Freunden angefangen, Tango zu tanzen.
Inzwischen ja, unterrichten Sie gemeinsam Tango, Tanz an der Volkshochschule in Erlangen. Ein Mix, habe ich auf Ihrer Homepage gesehen, aus Praktika und Milonga. Das heißt dann Praktilonga. Beschreiben Sie uns mal diese Art zu tanzen.
Jeden Montag treffen wir uns, tanzen eine halbe Stunde, dann geben wir Inputs, so Unterricht, und dann es wird weiter getanzt.
Ja, beschreiben Sie mal diese Art des Tanzes. Was ist der Reiz für Sie, an dieser Art zu tanzen?
Vor allem ist die Umarmung und die Improvisation und Dynamik.
Im klassischen Tango ist die Rollenverteilung klar, der Mann führt. Gibt der Frau einen kleinen Rahmen, in dem sie dann eigene Figuren tanzen kann? Wird das heutzutage auch aufgeweicht? Gibt es da manchmal auch Rollentausch?
Immer noch, ich würde sagen, so in 80% traditionell oder 70%. Aber es beginnt eine Phase, in der man mit diesen Rollen spielt. Und man redet nicht von Frau und Mann, sondern es ist von Proposer und Interpreter. Vorschlagende Rolle und
Interpret.
Und das ist nicht abhängig vom Geschlecht.
Aber wenn Sie Ihre großen Tanzabende organisieren, kommendes Wochenende unter dem Motto Große Milonga in Rot, dann kommen vermutlich die Frauen in roten Kleidern.
Oder etwas in Rot. Wir machen immer so, unsere Themen Milonga ist entweder mit einer Farbe oder mit etwas aus der Tango-Lyrik. Die nächste Milonga ist in Rot. Das ist unsere Milonga Dezember.
Die argentinische Militärdiktatur, um darauf nochmal zurückzukommen, Frau Morales, war ja immer wieder auch Stoff für Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Sie selbst sind Literaturwissenschaftlerinnen. Geschrieben wurde darüber in Argentinien selbst, natürlich aber auch im Exil. Hier bei uns bekommt gerade das neue Buch von Maria Cecilia Barbetta große Aufmerksamkeit. Welches Buch würden Sie, Sie haben vorhin schon ein deutsches Buch genannt, aber welches Buch von argentinischen Autorinnen und Autoren würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern besonders ans Herz legen?
Ich habe es lang überlegt. Leider, ich habe wenig zu diesem Thema als Fiktion gelesen. Ich lese nicht über das Thema.
Nein, warum nicht?
Ich kann es nicht. Und schon lange kann ich keine Filme aufsehen. Ich lese über was anderes, über Architektur, aber nicht darüber.
Eine Gegenwelt.
Ja.
Nancy Morales und ihr Engagement für die Aufarbeitung der argentinischen Militärdiktatur. Herzlichen Dank für Ihre Offenheit und alles Gute für Sie, Frau Morales.
Danke. Danke, Frau Burger.
Nancy Morales war heute in dieser Stunde bei mir im Gespräch, eine Argentinierin, die sich für die Aufarbeitung der Militärdiktatur in Argentinien engagiert. Und dieses Gespräch steht gleich online zur Verfügung unter deutschlandfunkkultur.de und auch in der DLF-Audiothek. Morgen ist dann ab 9 der Designer Andreas Morokoudis unser Gast. Ich bin Britta Bürger. Tschüss, schönen Tag.